Simon?
Barbie?
Warum zeichnen wir heute auf und nicht gestern?
Ja, weil, also ich habe mich eh gefragt, als du noch ganz euphorisch meintest, als ich dich mitten in der Nacht quasi einmal abgesetzt habe, um dann weiter zu stolpern, dass wir da ganz euphorisch gesagt haben, so ey, komm los, wir zeichnen auf, das ist doch jetzt egal, hier, mein Gott, what a time to be alive, wir hatten den schönsten Abend der Welt gefühlt und genau, dann kam ja. Die Karte aber mit dazu auf alle
Literally Fälle. Literally eine Schnapsidee war das.
Ja.
Ist auch schon das zweite Mal, dass uns das passiert ist, ist ja, mir ja. aufgefallen. Wir hatten uns schon mal nach unserer Launchparty, hatten wir uns auch feuchtfröhlich verabschiedet und uns gleich für den nächsten Tag verabredet. Ist doch super, lass uns gleich eine Folge machen.
Mhm. Wir nehmen die Energie direkt mit, aber ja, nun nichts da. Nur, dass du Bescheid bist. Auch wir feiern die Feste, wie sie fallen und müssen danach eben auch einsehen, nee, wir brauchen vielleicht mal einen Ruhetag dazwischen oder sonst irgendwas.
Ja, ich bin hier, bin morgens aufgewacht und war auf jeden Fall noch betrunken. Ich hatte große Kopfschmerzen, ich hatte die Perücke immer noch auf. Ich wollte es wissen, ich bin mit Perücke ins Bett gegangen. I was living my fantasy.
Mit Perücke ins Bett gehen ist aber auch irgendwie...
Ist erst das zweite Mal... Dass ich das gemacht habe. Hab das einmal für
ist
so einen
das
Typen.
Ist das nicht wahnsinnig? Achso, einmal für einen Typen.
War eine Hete, ein Russe.
Ja.
Und der kam mich besuchen über ein ganzes Wochenende. Der war auch mega hot. Der hat wirklich kein Wort Deutsch gesprochen und auch nur ganz wenig Englisch. Wir haben wirklich mehr so nonverbal kommuniziert. Mhm. Aber der war so hot, dass ich das auf jeden Fall mitnehmen wollte. Und der wollte aber halt the full fantasy. Der wollte bei mir schlafen.
Okay, ja.
Und dann ist natürlich, ne, wie wenn er morgens die Augen aufmacht und da liegt halt Hans Egon neben ihm und lächelt ihn an mit Morning Breath, ist es wahrscheinlich nicht die Fantasy. Also habe ich natürlich, wie ich dann bin, habe ich mich ganz körperentart und habe mir einen wunderschönen leichten Dutten zurechtgelegt und den habe ich dann das ganze Wochenende getragen.
Und wie hast du das dann gemacht? So beim nach dem bist du immer eine halbe Stunde eher aufgewacht? Also tatsächlich like in a movie?
Ja, ja.
So ein bisschen?
Also ich habe es... Giving the fantasy. Ich bin schon ganz früh auf, habe dann ein leichtes Make-up aufgelegt, alles einmal enthaart und geminzt und gefrisch gemacht und habe ihn dann ganz freundlich aufgeweckt.
Aber das ist wirklich ein Ding, ne? Dass super viele Typen diese Fantasie irgendwie haben möchten.
Also ich glaube, ja, voll.
Also oder wie auch immer diese Fantasie dann aussieht, weil ich kann es mir ja nicht vorstellen, sondern es ist nur einfach so, wir haben ja schon einmal kurz drüber gesprochen, beziehungsweise haben es einmal nur angeschnitten, als du gesagt hast, dass es für dich auch damals so wahnsinnig wichtig war, quasi diese männliche Komponente von dir zu haben.
Yeah.
Und das ist eher, und auch das hast du einmal kurz nur angeschnitten und kenne ich, wenn dann auch nur aus Drag Race, wenn das mal kurz thematisiert wird, wie schwierig, immer Gänsefüßchen, also weil ich weiß jetzt nicht, was, ob das schwer ist oder keine Ahnung was, oder wie viele Gay Boys es gibt, die irgendwie sagen, nee, das ist mir zu feminin, ich möchte nicht mit einer Queen zusammen sein oder dass es geheim gehalten wird oder so. So, das hast du ja nur einmal kurz so ein bisschen so angeteased, aber...
Wir machen jetzt aber nicht wieder eine Folge, wo Simon Barbie interviewt.
Nein, oh mein Gott, jetzt hör mal auf, Barbie, aber das sind Sachen, die ich wahnsinnig spannend finde.
Okay.
Also jetzt lass dem doch mal bitte den Raum geben, weil das sind Sachen, die mir immer so ein bisschen unterm Nagel brennen und wo ich so denke, so, hier, das ist natürlich, was heißt ein Interviewen?
Das ist ja aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Also, ich glaube, es gibt, das sind ganz viele Themen auf einmal. Mhm. Ne? Ich glaube, das eine Thema ist so die Frage, wie heterosexuell sind Männer, die sich zu Leuten wie mir hingezogen fühlen. Ne? Also, weil die bezeichnen sich selber auf gar keinen Fall als gay.
Ja.
Die wenigsten davon würden sich als bisexuell bezeichnen. Mhm. Die bezeichnen sich, glaube ich, schon noch als heterosexuell.
Mhm.
Gleichzeitig wollen sie aber jemanden ne, mit dem Penis eventuell, ich weiß nicht, ob sie ihn anfassen oder nicht.
Mhm.
Aber genau, wenn ich da morgens, wie gesagt, als Hans Egon gelegen hätte, hätte der die Wohnung verlassen so und wäre auch nicht wiedergekommen.
Ja.
Also es ist nicht, in Schwulenkreisen hat man das früher ganz oft so gesagt, ach ja, das sind einfach noch nicht geoutete Homos, die trauen sich noch nicht richtig, deswegen seid ihr so das Zwischending, das ist so das, was sie sich erlauben können, weil dann können sie sich noch selber belügen. That's not the case. So diese Jungs haben einen ganz klaren Fetisch oder eine ganz klare Anziehung zum sogenannten dritten Geschlecht. So das ist auf jeden Fall das. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass die Gays sich zu uns in Drag dann ganz oft halt gar nicht hingezogen fühlen, ne? Weil das ja, also Männlichkeit in schwulen Kontexten ist ja nochmal ein komplexes Thema, aber einfach die Anziehung ist dann oft nicht so da.
Mhm.
Ich glaube, dass, was du angesprochen hast, die Beziehungsfrage, das hat sich ein bisschen entspannt, glaube ich, in den letzten Jahren, auch durch Drag Race, also auch dadurch, dass Drag einfach so viel präsenter ist im Mainstream und auch als valide Karriereoption angesehen wird mittlerweile und als ein possible way to fame. So. Also es gibt viel mehr Respekt, auch durch die Sichtbarkeit von Drag. Aber früher war das schon für viele einfach ein Ausschlusskriterium und ist es heute auch noch für manche. Dass sie einfach sagen, nee, also mit einer Drag Queen kann ich nicht, will ich nicht. Ich brauche einen Mann.
Aber das heißt, dass dann die Fantasie, die du dann aber auch erfüllt, also du hast schon gesagt, das ist ja bewusst gemacht. Du wusstest so, dieser Typ kommt jetzt und wir werden Wochenende miteinander verbringen, aber unter welcher Prämisse? Also war, ist dann bei dir dann trotzdem auch... Ja. Oh mein Gott.
Let's be real.
Ja, okay, also, okay.
Wie gesagt, er hat kein Wort Deutsch gesprochen,
ja, und wenig Englisch. Okay, okay, aber du hast sie dann auch jetzt nicht irgendwie aus meiner, oh, vielleicht können wir zusammen sein oder sonst irgendwas, sondern es ist dann auch ein also du
willst also hatte ja ich auch schon, wo man dann tatsächlich ineinander verknallt war und ne, dann halt irgendwann klären muss, okay, wie sind hier die Wägbarkeiten, wie, wenn wir in der Zukunft zusammen uns überlegen, wie wird die aussehen, wer muss da die ganze Zeit Zugeständnisse machen und können wir den Spark, den wir haben, der halt hauptsächlich sexueller Natur ist, können wir den irgendwie rüber retten in irgendeine Form von Alltag? Wie sieht Alltag aus, wenn einer von uns große Abstriche machen muss?
Ja.
So, ne? Das ist eine schwierige Diskussion und das hat natürlich auch nicht funktioniert. Aber das ist ja, also ich würde ja, ich glaube, wenn man ein schwuler Mann ist, der Drag nur benutzt, um sich eine Perücke aufzusetzen, in eine Rolle zu schlüpfen und dann eben Leute zu unterhalten oder so und auch mal eine Hete zu baggen, mitzunehmen, dann ist das natürlich ein absurder Gedanke. Für mich aber der, wo meine Gender Identity eben noch so lange und ja immer noch auch oft einfach zur Diskussion steht. Ne? Ich checke ja täglich mit mir, wie sieht's denn gerade aus, wo sind wir denn heute?
Ja.
War das durchaus ein mögliches Szenario, einfach mal zu gucken, ach ja, wenn das der richtige Mann ist, wenn das die große Liebe ist, maybe. Und also ne, ich habe es sehr genossen, dass die weiblichen Teile von mir so begehrt worden sind von jemandem und potenziell auch geliebt worden sind. Dann ist halt aber die Frage, how much am I willing to give up?
Ja, ja, eben. Naja, aber genau, das ist ja der Punkt.
Ja.
So, also ich meine, gut, es ist ja eh oft die Frage, wenn man in eine Beziehung irgendwie reingeht, so, man hat diesen Wunsch davon, überhaupt gar nichts aufgeben zu müssen, aber ich glaube, das ist ja, gut, bei dir dann ja eh nochmal was anderes, dadurch, dass es jetzt nicht eben einfach nur, ah ja, genau, ich setze die Wig auf, um einmal kurz einen kleinen Lip-Sync zu machen oder sonst irgendwas und dann bin ich wieder ich, sondern es ist ja ein Teil deiner Identität und es ist ja komisch, wenn es auf einmal, wenn du so objektifiziert wirst, kann man das so sagen?
Ja.
So, also von daher, ja, ich finde es einfach immer krass.
Naja, aber es ist halt, also es ist ja sowieso ein Teil meines ständigen Erlebens, dass ich auch in schwulen Kontexten immer einen großen Teil von mir halt verneinen musste und das andere performen musste, um irgendwie eine Beziehung haben zu können, weil ansonsten hätte das in meiner Wahrnehmung nicht funktioniert, mit den Männern, die ich mir ausgesucht habe, die ich attraktiv fand, nicht funktioniert. Insofern war das, also ne, das war nicht so far away, wie das jetzt vielleicht klingt für viele Leute, dass sie sagen, um Gottes Willen, und dann muss sie da immer was performen. Ich performe ja immer was. Mhm. Also ich musste ja immer in diesen Beziehungen irgendwie was performen. Ich war ja nie, wurde ja nie hundertprozentig um meiner selbst geliebt, außer von dem, der gestorben ist. Ja. Das klingt so schlimm, wenn man darüber lacht, aber hey, also
ja,
ich mein, was bleibt einem am Ende außer
Lachen? Aber es ist ja, ich finde es trotzdem, also weil ich mich eh so gefragt habe, was ja so Punkte sind, einmal so klar bei dir, the one that got away, aber das sind ja auch immer so Punkte, so wo ich so viel drüber nachdenke, manchmal ist ja auch das so Dinge, die ich nicht hatte. So, also wenn ich dann zum Beispiel mit Laura bei ZSV über so Schulzeiten spreche und dann so, genau, dann war ich mit dem Typen zusammen, da war das und das und das und das und ich mich immer totlache und dann immer so merke, so, ach ja, krass, da war ich immer nur der Zaungast. Mhm. So, das sind alles Dinge, die mir verwehrt geblieben sind, ja auch gefühlt, so irgendwie, so wie andere, genau, dann war ich 3 Wochen mit ihm zusammen, dann 2 Wochen mit ihm, dann 1 Woche mit dem und so, also ich frage mich immer,
ob das... habe ich mit allen Jungs rumgeknutscht.
Ja, genau, und dann war ich aber mit ihm, war ich dann am Ende zusammen, er hat mich überzeugt, so dass ich bei ihm bleibe. Und das finde ich manchmal immer so ein bisschen schade, weil ich mich neulich auch so gefragt habe, ob das was ist, was es jemals geben wird. Hm. Also so, ob es jemals eine Generation an Queers gibt, die dann so ein bisschen so wie bei Heartstopper oder so, natürlich dann trotzdem vielleicht mit ein bisschen Drama drin, aber am Ende mit so einem Selbstverständnis durchs Leben laufen.
I hope so.
Ja,
also ich habe das Gefühl manchmal, dass wir kurz davor waren in so manchen Kreisen, ne, beim die Kinder meiner besten Freundin zum Beispiel, da gab es schon auch oder gibt es in der Schule auch eine relativ große Selbstverständlichkeit, auch was so self-proclaimed Sachen angeht, ne? Die eine ist das, die andere ist das, der Mensch ist Pan. Und ne, das haben die mit 14, 15, 16 schon so besprochen. Und da, zumindest so wie sich das für mich anhört, ist da auch der Gegenwind nicht so wahnsinnig groß. Aber wir wissen alle, was gerade passiert. So, ne? Das ist, wird eine kleine, kurze Phase sein, in der da eine relative Unbeschwertheit ist. Und sobald die in die Welt raus müssen, sieht es anders aus. I'm not sure, ob wir da jemals hinkommen würden. Andererseits darf man immer nicht vergessen, was für krasse Sprünge wir schon gemacht haben in anderen marginalisierten Bezugspunkten, ne? Also, dass die erste legale Ehe zwischen einem schwarzen und einem weißen Menschen in Deutschland, das ist nicht so lange her. Frauenwahlrecht ist noch nicht so lange her. Mhm. Ne? Das sind alles Sachen, die für uns heute selbstverständlich sind und nicht hinterfragt werden, die aber eben vor noch gar nicht so langer Zeit noch so ein Riesenthema waren. Oder Linkshänder, ne? Freundin der Familie, die ist, würde ich jetzt sagen, in ihren 70ern, also schon vor einer ganzen Weile geboren. Die ist Linkshänderin und das war ein Riesenthema. Die hat gedacht, ihr Vater liebt sie nicht. Mhm. So, weil sie, und der hatte sich vielleicht auch von ihr distanziert, weil sie irgendwie eben eine Linkshänderin war. Ja. Und weil das so, es gab dann so ein Coming Out. Und man hat sie, glaube ich, eine ganze Weile noch gezwungen, mit rechts zu schreiben. Und irgendwann hat sie dann quasi sich dazu bekannt, dass sie mit links schreibt. Und sie hält das auch. Und das war eine Schande. Das wurde so als Schande.
Das ist auch super weird.
I know. Für uns heute denkst du dir so, okay, das ist so weit weg und so abstrakt. Aber maybe, also ich habe die Hoffnung, dass es auch mal mit Queerness so sein wird, dass die Kids sich irgendwann drüber unterhalten können. Kannst du dir vorstellen?
Ja.
Die sind da früher, es gab 175. Ja. Wie absurd ist das denn?
Ja.
Also ja.
Genau, so dass sie sagen, also so mein, na gut, Opa dann vielleicht nicht, sondern dann irgendwie meine Großgroßtante, das wäre dann ich dann vielleicht, weißt du, so dass da irgendjemand irgendwie mal irgendwann sowas sagt, krass, die Luft noch nicht. Aber das ist sowas, das muss ich mir auch manchmal vor Augen führen, genauso so Frauenwahlrecht tatsächlich, um so ein bisschen so zu sagen, ja, krass, also was meine Oma eigentlich schon alleine für unterschiedliche Sachen mitgenommen hat, nur dass dann jetzt jemand kommt und sagt, nee, also das irgendwie, keine Ahnung, eine offene Beziehung oder sowas, damit musst du mit Oma jetzt nicht kommen, das überfordert sie. Mhm. Weißt du, oder wenn andere Leute sagen, nee, also auch, was ja auch super oft ein Punkt ist, in Diskussionen oder in Debatten, so dass man sagt, nee, aber ey, ohne Scheiß, dass die alten Leute, die verstehen das nicht. Mhm. Und man sich so denkt, ja, aber die alten Leute haben doch schon verstanden, dass Frauen auch wählen dürfen. Mhm. Also es ist mal so, finde ich immer so komisch, wenn das so ein bisschen so vorgeschoben wird. Auch was.
Und ich habe auch wirklich andere Erfahrungen gemacht mit alten Menschen. Also ja, natürlich, ne, wenn du 30 Jahre lang, 40 Jahre lang deine Gedanken immer nur die gleichen Synapsen durchlaufen und immer nur die gleichen Wege nehmen, ist es vielleicht schwieriger, da rauszukommen noch im Alter. Aber ich habe auch auf jeden Fall alte Menschen gesehen, die ihre Enkelkinder von heute auf morgen total embraced haben, die ne, als trans rausgekommen sind und dann, ne, Mutti versteht es nicht, Papi versteht es nicht und Oma ist so, steht damit auf einem Abend, dachte, wieso ist mein Kind?
Ja.
Was soll denn der Rotz? Ich gehe jetzt Perücken kaufen. Also ja, ich glaube, da tut man den Alten oft Unrecht. Ich habe sehr flexible ältere Menschen erlebt, die gedanklich oft weiter sind.
Ja, aber das ist ja vorgeschoben ja auch manchmal, wenn Leute sagen, also meine Oma, die wird jetzt hier blau, ist so wie wenn Leute sagen, die Kinder.
So. Man muss die Kinder schützen.
Man muss die Kinder schützen. Aber ja, also ich frage mich auch, wann kommt das Selbstverständnis? Und ich glaube, das Selbstverständnis kann ja erst dann kommen, wenn die Sexualität nicht als Waffe benutzt wird. Mhm. Also das ist ja quasi, das ist ja das, was egal wo man, also, oder es ist ja gerade einfach der Punkt, so dass Leute sagen, ah, das ist jetzt zu viel. Ich habe neulich auch wieder so ein TikTok gesehen. Ich finde es wirklich krass, weil das sind immer so Dinge, bei denen ich immer dachte, das wären nur so komische amerikanische Sachen. Weißt du, die's manchmal gibt, die ja ganz, ganz weit weg sind.
Ja.
So wie wenn man dann das erste Mal in Amerika ist und sich denkt, oh, das ist ja echt. Mhm. Aber das gibt's halt wirklich. Oder wie ich das mal hatte, als ich zum allerersten Mal Katalot gesehen habe, ich so, oh, die gibt's ja echt. Die ist ja wirklich. Weißt du, die ist gar keine Erfindung vom Fernsehen. Oder so, ne? Also so, das gibt's ja manchmal.
Von widerlichen TikToks
zu gerade. Nein. Es ging darum, dass man manchmal so schaut, das ist wie, als ich das erste Mal in New York war und die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, ich kenne das hier alles, weil ich das natürlich aus allen Filmen kenne, weil das ja genau das, also
it's just so
weil
like ich wollte jetzt
gerade nicht sagen, Kara ist eine Icon. Also von daher ist es ist auch das so. Ab wann ist man eine Icon eigentlich?
I don't know.
Man muss auf alle Fälle ein paar Mal Gay Rights gesagt haben, ne? Also so.
Man muss sich auf irgendeine Art und Weise verdient gemacht haben, und das kann auf jeden Fall auf einem Entertainment-Seichtheitslevel von Kadalot sein, ne? Die einfach die Leute inspiriert, dadurch, dass sie halt irgendwie weird ist und iconic ist und ihren eigenen Weg geht und sich offensichtlich auch nicht reinquatschen lässt.
Ja.
Also, ne, die ist ja, ich glaube, das macht sie ikonisch, dass sie halt einfach für sich eine Nische gefunden hat und sich selbst erfunden hat, wie sie selber ja auch gesagt hat in diesem ikonischen, ich habe mich selber entdeckt und dafür verdiene ich einen Nobelpreis. Verstehen Sie, was ich sage? Das ist schön.
Ja,
liebe diese Szene.
Ja.
Also ich glaube, das macht sie ikonisch, ne? Dass sie einfach beschlossen hat, ich bin ich und der Rest ist mir scheißegal. Und dadurch wird man, glaube ich, auch ein Icon. Also es geht nicht nur um Gay Rights, es geht auch um, also ich meine, Trisha Paytas zum Beispiel ist auch eine Ikone.
Weiß ich gerade nicht.
You don't know who Trisha Paytas ist?
Warte, von, wie, wo, was?
auch dieses sehr, sehr kurze, korpulente, dickbusige Mädchen in Blond, die auch so wahnsinnig irren YouTube-Content über Jahrzehnte gemacht hat, auch so nur so Fressvideos, dann heult sie die ganze Zeit, dann ist sie bipolar, jetzt hat sie das dritte Kind bekommen, das heißt Aquaman.
Ach so, okay.
Und ihre Kinder werden immer geboren an den Tagen, wo irgendwelche berühmten Menschen sterben.
Aha,
also
okay. Ja, ja.
Ihr Sohn Aquaman ist geboren am Tag, wo Ozzy Osbourne gestorben ist.
Ja, ja, okay.
Ihre Tochter Malibu Barbie heißt die, glaube ich. Kein Witz. Ist geboren an dem Tag, an dem die Queen gestorben ist. Also so, es ist immer, ja, das ist Trisha Paytas. Oh mein Gott.
Ja, doch, 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 bestimmt.
I have so much
bestimmt,
to show you, du bestimmt, Hete.
Nein, das ist gemein.
Nein, das ist toll.
Das ist wirklich gemein. Weil ich habe natürlich auch, also ich habe neulich auch nochmal irgendwo was gesehen, wo es so darum ging, so wer ist eine Gay-Icon und wer nicht. Und dann war so Katy Perry, no. Wo ich so war, ach, come on. Also so, das ist jetzt ein Hot-Take, der da jetzt gerade gemacht worden ist, weil sie gerade da aus dem All zurückkam oder sonst irgendwas. Aber ich da tatsächlich manchmal, oder wenn
Katy Perry is maybe a problematic icon.
Ja, eben, ich habe so whatever, aber das ist ja dieses ab wann, wie wird man das? Diese Frage kann ich nie beantworten. Also wann ist es jemand for the girls and the gays?
Right.
Oder weißt du, also so, das ist so was musst du gemacht haben, und es ist ja auch super oft so dieses, keine Ahnung, ich glaube, das war dann besonders, oder es hat angefangen während Corona, wo man schon so dachte, oh mein Gott, bitte hab's, ja, ich weiß, du bist ein bisschen loco vielleicht, right, irgendwie so, aber bitte hab's Herz am rechten Fleck und right, denk an die Gesellschaft, denk an alles Mögliche. Oder das ist dann ja auch in Amerika, als es so war, so, oh Gott, bitte sei kein mager Girl oder keine Ahnung was.
Nicole Scherzinger.
Und ja, so, und das ist, genau, die sich aber dann ja trotzdem wieder irgendwie daraus gerettet hat.
Ja.
Also ja, irgendwie, indem sie irgendwas, keine Ahnung.
Yes,
ne?
She did, aber gleichzeitig.
Aber trotzdem hat sie was verloren. So.
Voll.
Also so, das
Patti
ist so.
Patti LuPone gerade. Also es sind ja Menschen, die man einfach, die einen jahrzehntelang ja auch begleitet haben, zu denen man aufgeschaut hat, in die man Sachen rein fantasiert hat und interpretiert hat. Und dann einfach sowas ist dann, es fühlt sich doch auch wie ein Verrat.
Ja, eben. Und das ist aber dieses, also ich meine, das ist ja natürlich auch
was. Und gerade im Fall von Nicole, ich meine, how hard is it to say I didn't vote for him?
Ja.
And she did not say that.
Ja.
So. Wo ich dann denke, why?
Ja.
Wenn du es nicht gemacht hast, kannst du sagen.
Ja, aber das ist ja genau dieser Punkt mit dem, guck mal, da sind wir ja eigentlich ein bisschen bei dem, was wir letztes Mal hatten mit diesem, wie hoch Dinge aufgeladen sind.
Mhm.
Ne? Aber das machen wir ja selbst auch.
Die ganze Zeit.
Also mit jedem Menschen. Aber das Einzige, was ich mal sagen würde, ist so, bitte mach das nicht mit mir. So, also so, hab keine Erwartungen an mich, aber es ist trotzdem irgendwie so, dass ich mich da ja auch dabei erwische.
Don't judge me,
so,
but I'm gonna judge everybody.
Ja, genau, so. Ich bin bei jedem ganz, ganz vorne mit dabei.
Ja.
Nein, also jetzt nicht ganz, ganz vorne, aber dass ich mich ja trotzdem bei dem Gedanken erwische. Und dann manchmal bei so Leuten, oder auch eine Freundin meinte mal irgendwie zu mir, also ihr Homos, ihr habt auch wirklich den weirdesten Musikgeschmack, so die ganze Zeit, ne? Und das ist so. Und
den
dann,
besten.
Ja, genau. Und dann tanze ich aber ganz kurz und merke dann aber selbst so, mein Gott, okay, Euphoria ist jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob ich, wenn ich heirate, doch, wenn wird es eine Hochzeitsfeier geben, bei mir würde ich mir natürlich auch jemanden suchen, der irgendwie auflegt, und da würde dann wahrscheinlich auch irgendwann Euphoria von Loreen kommen.
Und Titanium.
Genau, Titanium auch sowieso.
Yes.
Aber das ist so, und dazwischen dachte ich so, ja, stimmt, doch, nee, eigentlich kann Gay-Pop, und natürlich wird es da jetzt Leute geben, die mit den Augen rollen und sagen, so bin ich nicht, ich bin anders, ich höre Ed Sheeran und Imagine Dragons, good for you,
that's
mach
really
das.
Sounds aber, like a you problem,
ist, I'm sorry. Aber es ist ja trotzdem was so, ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen im filmischen Bereich oder was so Schauspielerinnen angeht, und da sage ich bewusst Schauspielerinnen, so als ich irgendwann die Cher-Filme oder Dolly Parton-Filme für mich entdeckt habe oder Olympia, Dukakis, und einfach so die ganze Zeit so dachte so, okay, was habe ich denn jetzt auf einmal mit diesen Diven am Hut, weil eigentlich ist mir das wirklich total wurscht. Also ich habe mich auch auf einmal gefühlt wie a living, also wie ein lebendes Klischee vielleicht auf eine Art und Weise, weil ich auf einmal mich dabei ertappt und so war, ach, okay, nee, okay, ich will nochmal den und den
ich
Film
bin
gucken.
Doch wie alle Gays.
Und dann lese ich ein bisschen was dazu und sag so, ach, das ist die erste große Rolle von Julia Roberts damals gewesen, als sie da und damit dabei war. Oder ich mich dann auch auf einmal so verliebe in so eine komische Tragik oder Dramatik, die da auf einmal irgendwie so drin ist. Und ich mich aber selbst dabei erwische, ganz oft so zu denken, so, ja, okay, bin ich jetzt gerade ein Klischee dadurch? Warum gibt's das überhaupt? Oder warum verliere ich mich da überhaupt so drin?
Aber hast du das Gefühl, du verlierst dich da dann tatsächlich drin?
Nee, ich verliere mich da nicht drin, aber also nicht jetzt so. Also ich merke dann nur manchmal, und ich glaube, das ist immer noch, was ich eh in mir drin habe, ist ja sowas so wie wenn.
Du schämst dich ein bisschen.
Ja, oder was halt, ja, ich glaube doch, wahrscheinlich ist es eine Form der Scham, die jetzt nicht mehr so da ist, wie es vielleicht mal früher da war, so wie wenn Leute gesagt haben, oder wie ich mich da, also dieses Paradebeispiel dafür ist immer diese Debatte über dieses, ja, ich habe keine Federbohr, so ein Schwuler bin ich nicht. Mm. So, also so ja quasi auch so selbst Dinge zu bekämpfen. Ich mich dann aber trotzdem frage, warum ist das so gay-coded? Mm. So, also warum ist das so, warum sind Dinge Camp und warum mag ich das so, aber warum kann ich Camp gar nicht beschreiben? Mm. Und dann ist auf einmal die Met Gala, die als Thema Camp hat und niemand kann beschreiben, was Camp eigentlich jetzt so richtig ist oder also. So, weißt du? Aber ich mich ja dann trotzdem von genau diesen Dingen super super anziehen lasse. Und da bin ich dann wieder bei meinen lesbischen Däninnen,
ja.
Die irgendwann, haben die nämlich angefangen, mir diese ganzen Filme zu zeigen.
Ja.
Und waren so, hier ist Mondsüchtig mit Cher. Ich so, ja, weiß ich nicht. Mittlerweile, dieser Film läuft immer, weißt du? Oder das ist so Wicked, der erste Teil jetzt gerade. Ich bin obsessed. Ich war da irgendwie 6-mal im Kino. Ich liebe das.
Hast du geheult?
Ich weine nur jedes Mal an derselben Stelle, weil ich genau weiß, so, und das ist einfach dieses Anderssein und Dazugehören und dieser Wunsch, der in mir selbst dann einfach so ist. Und das sind ja aber dann auch super auf die Themen von diesem Film, die so eine ganz tolle Dramatik haben oder von einer unerfüllten Liebe. Und das sind so diese Sachen, die dann, obwohl es super oft heterosexuell ist, einfach weil es Mann, Frau, ist das aber trotzdem was, wo ich so reinfalle und so eins mit der Schauspielerin oder mit dieser Rolle dann da ja auch manchmal bin. Und aber trotzdem merke, wie oft ich mich dagegen wehre oder schon auch gewehrt habe. Und dann immer, und das ist dann, glaube ich, auch immer dieses Ding, wo ich manchmal mich so frage, wo wäre ich eigentlich, wenn ich diese ganzen Stereotypen-Sachen nicht im Kopf hätte? Weißt du? Also wenn es nicht diese Schere geben würde oder
also wenn es die Scham nicht geben würde oder wenn du dich nicht angesprochen fühlen würdest von Wicked?
Nee, wenn ich das viel mehr embraced hätte, vielleicht schon früher.
Ja.
So, also weil jetzt ist es mir, würde ich immer sagen, ist es egal. Wicked habe ich einfach geguckt, weil ich dachte, ach komm los, ich will den mal irgendwie sehen. Und dann habe ich den das erste Mal gesehen und dann wusste ich sofort so und nochmal und nochmal und nochmal und war einfach so, hä, wann war ich das letzte Mal so oft im Kino?
Ja.
Alter, ich war 5 oder 6 Mal im Kino für diesen Film und immer alleine.
Ja.
Weil ich so dachte, doch, einmal war ich mit Freunden.
Hätten wir uns da schon gekannt, dann hättest du schön mit mir und den ganzen anderen Queerlingen, hättest du schön zusammen kollektiv im Kino heulen können.
Siehst
das ist
du.
Sehr schön.
So, und das
auch das ist Queer Joy.
Ja, doch, total.
Kollektive Erfahrung von etwas, das uns alle gleich berührt.
Ja, und weil alle wissen, das kommt gerade da und daher, weil das natürlich bei Wicked dieses Anderssein einfach nochmal ist, dieses, gehöre ich hier eigentlich hin?
Das Othering,
und ich gehe jetzt meinen Weg ganz alleine.
Yes.
Und das ist irgendwie was so komisch empowernd ist, also was aber auch so bescheuert ist, also, weil es ist so ein, ich gehe ja trotzdem meinen Weg, ich mache ja trotzdem Sachen, aber auf der anderen Seite, Barbie, wäre das ja auch für mich, wird es einen queeren Podcast gerade nicht geben, wenn ich nicht auf dieser Journey gerade wäre. Und ich manchmal immer so ein bisschen so denke, Simon, übertreib mal deine Rolle gerade nicht. Also ja, du erlebst gerade was für dich, so du bist mehr bei dir, aber trotzdem ist das gerade was mir so wichtig ist, was mich auch so, weißt aber du?
Aber then fucking embrace it. Also das ist eine Sache, die erlebe ich eh relativ häufig. Wir sind ja nur 10 Jahre auseinander, aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, wir sind ein bisschen noch eine andere Generation. Und in deiner Generation, in Anführungsstrichen, erlebe ich es relativ häufig, dass ganz vieles immer durch so einen Anti-Cringe-Filter, durch so einen Selbstdistanzierungsfilter laufen muss, dass man die Sachen nicht so embraced. Also großes Plädoyer für alles im Leben, irgendwie fucking embrace it, embrace the cringe, embrace all of it und setz dich da mitten rein, weil ich glaube, da ist es schön, da ist es intens, da ist es schön und ja, manchmal gucke ich mich dann auch an und denke, girl, das haben wir jetzt gerade ein bisschen sehr ernst genommen, aber das ist dann auch geil, so. Und ich glaube überhaupt nicht, dass du da was verpasst hast oder dass ich das dein Leben jetzt großartig anders wäre,
nein, also,
wenn du das nicht gemacht hättest, aber also,
keine
jetzt
Ahnung.
Bist du ja da.
Ja.
Und jetzt, du musst dich nicht fragen, ob du das zu viel machst oder ob du das zu ernst nimmst.
Nee, oder ob ich das manchmal trotzdem immer noch zu wenig mache oder ob es, ja, ach, keine Ahnung, also vielleicht setze ich das auch gerade höher, als es irgendwie ist, aber es sind ja trotzdem Sachen, über die ich manchmal so ein bisschen nachdenke.
Right.
So, also genauso so wie ich manchmal irgendwie sage, ja, naja, ich bin Dua Lipa gay. Bin ich. Ich weiß, ja, so auf den Konzerten oder keine Ahnung was, manchmal ist ganz viel Spaß, manchmal aber auch nicht, weil andere Dua Lipa-Gays sind schwierig, sind komisch.
Sind das die Toxic-Gays? Oder?
Ich würde sagen, aus meinen Konzerterfahrungen auf eine Art ja, ich natürlich nicht. Deshalb passt das ja irgendwie für mich überhaupt gar nicht, dass das da so ist. Ich finde aber auch schön, dass wir das
Ich kann mir so die Circuit-Gays vorstellen.
Oh mein Gott.
Das oder? Circuit-Gays aus dem Dua Lipa-Konzert.
Okay, pass auf. Aber das müssen wir einmal kurz erklären, was.
Ja.
Also vor allen Dingen, ich habe gar keine Circuit-Erfahrung.
Okay.
Aber in meinem Kopf habe ich das schon alles einmal so miterlebt und war traumatized, dass ich das, dass ich da nicht hin muss. Also eigentlich kann man sagen, Circuit Gays, okay, darf ich kurz versuchen zu erklären?
Yes.
Aus dem, was ich gelernt habe, aber nur vom Hören sagen. Also, erstmal, ich bin dabei auf der Suche nach einer Schublade für mich und ich würde sagen, diese Schublade, die habe ich nie aufgemacht, weil ich glaube, die ist nichts für mich. Circuit Gays
beides
gehen
keine Circuit Gays.
Auf Circle-Partys, sogenannte, ja, wo ganz schlimmer Techno läuft. Also würde ich, pass auf.
Ja.
Also Circle-Partys sind ganz schlimme Orte. Mhm. Ganz schlimme Musik, alle sind aufgepumpt, haben ihr Niki aus, sind oberkörperfrei und es geht eigentlich nur um Sex. Und es geht nur um die pure Oberflächlichkeit. Punkt. Ich glaube, das ist Circuit so zusammengefasst. Und es gibt so Circuit-Partys auch auf der ganzen Welt. Mhm. Ich glaube, viel die most famous Sachen sind dann wahrscheinlich Spanien irgendwo, Barcelona oder keine Ahnung was da, wo es dann auch richtig warm ist. Und da werden dann Drogen genommen. Es geht nur darum, miteinander zu schlafen und eine gute Zeit zu haben. Sehr oberflächlich.
Ja.
Punkt.
Ja.
Würde ich sagen.
Also das ist, ja. Ich glaube nicht, dass uns irgendwelche Circuit Gays, irgendwelche sehr motivierten uns zuhören. Aber falls doch, I apologize for the für die Plattifizierung von dem, was ihr da macht.
Die lieben Männlichkeit.
Also ja, auf jeden Fall. Oder? Es ist die Apotheose von Männlichkeit, von Gym Culture. Wir sind alle oben ohne. Wir haben einen Harness an und vielleicht ein Speedo. Auf jeden Fall muss man einen dicken Puller haben, weil ansonsten stehen. Auch schon schwierig. Bärtchen ist auch auf jeden Fall, steht hoch im Kurs. Also ja, wie gesagt, wir Plattitüden hier das hier uns hier so durch. Aber ja, ich finde es auch schon, also es war nie meine Welt. Ich erlebe es als, zumindest von außen betrachtet, würde ich mich da nicht wohlfühlen, allein weil ich da körperlich gar nicht reinpasse, weil ich da gendermäßig nicht reinpasse. Ne? Es ist, ich bin weder super männlich, noch bin ich irgendwie super fit und jung und trainiert und sehe im Speedo super aus. Und
ich sehe super aus in einem Speedo. Also von daher, eigentlich denke ich jetzt gerade, vielleicht durch den Unrecht, vielleicht sollte ich doch mal irgendwie da hingehen. Aber das ist so, ich finde es so absurd, dass es manchmal so Dinge gibt, die ihrem Ruf so ein bisschen vorauseilen und das sind halt einfach die Circuit-Sachen, weil ich da wirklich überhaupt, also alles, was ich davon gehört habe, war wirklich ein, okay, da passe ich nicht rein, weil ich den Werten nicht entspreche. Also so, es ist ein, ich glaube, das wäre eine Welt, in der ich mich wohlfühlen würde, wenn ich mir darüber meinen Selbstwert oder meine Bestätigung holen würde. So. Andere sagen, sieh mal, bist faul, hast keine Disziplin.
Also,
wärst du jetzt irgendwie, guck mal, du musst, da ist eine Spritze, Testosteron, keine Ahnung was, Anabolika, könntest du machen, könntest auch so aussehen.
Wärst du ripped, könntest du auch so ein tolles Leben führen
wie
dir,
eben,
von Party zu Party fahren.
Ja, genau,
ja,
rund um die Welt.
Mega.
So.
Also das Ding ist, also das klingt jetzt wie blöde Verallgemeinerung, aber ich habe natürlich auch mit solchen Leuten über die Jahre viel Zeit verbracht. Ich bin ja viel gereist, habe viel Promo gemacht auf Ibiza, auf Mykonos, auf diesen ganzen Partyinseln auch, ne? Habe mit diesen Leuten zusammengearbeitet für Gator, bla bla bla.
Diesen Leuten.
Habe ja für die La Troya Party auf Ibiza, war La Troya, also Baby Marcello ist La Troya das Gesicht, das man auf diesen Postern immer sieht, war ihre Assistentin für eine ganze Saison und habe sie da immer so gestützt, die stolziert immer auf so riesen hohen Stelzen über die Insel und hatte sie immer da unten drunter unterm Arm und habe sie quasi gestützt, damit sie nicht hinfällt. Und das war alles umgeben nur von Circuit Gays. So, yeah. I know the type, I've traveled with the type, I've interacted with the type. Ich habe natürlich auch mit ein paar von denen geschlafen, hi. ja, damals sah ich noch, hätte das noch so fast gepasst, habe ich da noch so fast reingepasst. Aber die Sprüche, die du halt dann in diesen Kreisen hörst, sind halt ganz oft einfach auch crazy, ne? Also, ja, ne, könntest ein super Typ sein, irgendwie, du bist ja echt, irgendwie könntest ja echt attraktiv sein, wenn du einfach 10 Kilo mehr Muskelmasse hättest und so, hast du mal über Steroide nachgedacht, bla, wo du einfach auch denkst, Maus, thank you, no. Und ich erinnere sehr genau, dass ich gerade von diesen paar Mäusen, die wir auch in Berlin, die in GMF so rumgehangen haben, die mich natürlich keines Blickes gewürdigt haben, eine ganze Zeit lang, bis ich dann ja selber auch mal Testosteron gespritzt habe und pumpen gegangen
hast
bin.
Hast du?
Ja. Und pumpen gegangen bin und dann so ein Gym Bunny war und dann kamen die plötzlich an im KitKat und wollten dann irgendwie mit mir so rumfuscheln, wo ich auch dachte, also du fährst mich auf gar keinen Fall an. Und dann war ein Freund von mir, Chris, auch schon tot, mein Gott.
Oh mein Gott.
Chris sagt dann irgendwann, sagt zu mir, aber ist doch toll und so und freust du dich jetzt nicht, bist du nicht stolz, dass die jetzt zu dir kommen? Ich so, nee, also mich widert das total an. Ich würde nie, also da war ich schon zu stolz. Mhm. Ich würde niemals jetzt mit dem Typen was machen, der mich vor einem Jahr wie Dreck behandelt hat.
Ja, siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
Ich würde.
Wahrscheinlich.
Simon!
Wahrscheinlich wäre das bei mir genau der Punkt, dass ich denken würde, oh mein Gott, und jetzt gehöre ich mit dazu. Jetzt gehöre ich, jetzt werde ich gesehen. Ich glaube, das ist ja der Punkt, aber gesehen werden wollen. Und sei es so.
Aber die sehen ja nicht dich, die sehen ja nur den Muskel.
Ja, eben, genau. Dann bin ich auf einmal ein Objekt. Aber das wäre ja auch okay, dann wäre ich Objekt der Begierde. Stell dir mal vor.
Du wirst irgendwann so eine Bimbo-Doll. Kennst du die?
Nee.
Plastik-Leute, die sich so, Bimbofication nennt sich das, die sich so absichtlich machen die sich zu so Plastikpuppen quasi, die dann auch nur so benutzt werden.
Oh Gott.
Und wie so Objekte behandelt werden. Ja. Toll. Ja. Also, naja, I see a bright future.
Ja. Oh nein. Naja, siehst du hast doch auch schon hier einmal am Wochenende in Full Drag irgendwie im
YouTube
verbracht, dann kann ich das doch auch mal machen.
Ja.
Einfach so schauen. Aber dafür muss ich jetzt, wie lange dauert das dann wohl, bis Testosteron bei mir wirkt und ich wirklich so aufgepumpt bin, dass guck mal, dann bin ich groß und habe noch richtig dolle Muskeln.
Groß und breit und hast Haarausfall und Akne auf dem Rücken.
Und einen Schrumpelhoden vielleicht auch noch mit dazu.
Naja, das dauert eine ganze Weile, okay. Also bis das passiert. Gut, okay. Ja. Aber wenn du Pech hast, kriegst du eine kleine Gynäkomastie, so ein kleines Brüstchen dann, weil der Körper verwirrt ist, weil er dann mehr weibliche Hormone produziert und nicht weiß, was er machen soll. Ja, das Leben ist hart.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Naja, schauen wir mal.
Aber das könnten wir so ein Projekt draus machen.
Gut, danke schön.
Simone wird Mann oder so.
Mann, hör auf, ey. Ja, ich bin ja wirklich allergisch dagegen, wenn mich Leute Simone nennen. Ne?
Ach,
ja.
Das ist gut, dass du mir das jetzt sagst in Folge 5.
Du darfst, ist okay. Oder was heißt darfst? Also,
dann mache ich einfach nicht.
Ich sag es einmal, Barbie, und nie wieder. Aber das ist wirklich so komisch von diesen so Beleidigungen, die damals irgendwie hängen geblieben sind, ist das, wenn Leute Simone gesagt haben. Und ich es dann erst wieder für mich embraced habe, als ich in Italien war und da war jemand so, wie heißt du, Simon? Ah, Simone. Und dann war ich so, das ist meine Art von Simone, die ich hören möchte. Ja. Nur im Italienischen bitte durch und durch. Ich finde das so komisch, weil, schau, wir haben alle so komische Worte und Wörter irgendwie ins Gesicht gerufen bekommen. Mhm. Und dass ich dann so denke, Simone ist das, wo ich jedes Mal einmal kurz irgendwie so ein bisschen zusammenzucke, ist wirklich ein bisschen komisch.
Gibt ja Leute, die das dann zu ihrem Dragnamen gemacht haben, ne? Trixie Mattel zum Beispiel, die wurde ja von ihrem abusive Stiefvater immer Trixie genannt, wenn er sie verprügelt hat oder ne, sie homophob beleidigt hat.
Ja.
Und die hat das dann zu ihrem Namen gemacht, die hat das als Selbstermächtigung quasi. Mhm. Aber ich kann mich jetzt nicht Missgeburt nennen.
Ach so, um Gottes Willen, ja. Ja, Miss G, nee, aber das ist dann auch schon wieder komisch.
Missgeburt ist kein schlechter
Dragname. Ja, aber das ist schon wieder ein bisschen sehr.
Ja.
Wie bist du auf Barbie Breakout gekommen?
Oh, das ist eine lange Geschichte.
Und ist so das wirklich ist eine lange Geschichte?
Ja.
Barbie, du wirst nicht drum rumkommen, diese Geschichte mal irgendwann zu erzählen, auch wenn du jetzt gerade wieder selbstlos sein möchtest, aber das sind doch Dinge, die liegen in meinem Kopf dann tatsächlich auch so ein bisschen.
Okay, ich mach's, aber ich versuche es so knapp wie möglich
zu halten. Nein, musst du überhaupt gar nicht, weil dafür haben wir diesen Podcast, dafür haben wir Fläche. Das Ding ist, mir wurde mal gesagt, also natürlich habe ich auch schon mal darüber nachgedacht oder so, es gibt ja dieses, das, was du als letztes im Fernsehen gesehen hast, das erste Wort davon und das, was du gegessen hast, das ist dein Dragname.
Ja.
Und irgendwann habe ich auch mal mit Leuten irgendwie so rumgehangen und dann war ich so, oh ja, Drag würde ich eigentlich auch mal gerne ausprobieren. Und dann war so, wie ist der Dragname? Und dann wird so überlegt und dann hat aber jemand gesagt, nein, der Dragname kommt zu dir. Den überlegst du dir jetzt nicht auf Krampf hier jetzt gerade irgendwo rum. Also von daher, also ich finde schon,
also ehrlich gesagt, so funny,
wie man darauf kommt.
Es gab früher, also gerade wenn man so eine Drag-Mutter hatte, dann musste die halt den Namen geben und so, ne? Oder hast du halt den Nachnamen deines Hauses oder so, aber das ist ja nicht wirklich ein deutsches Thema. Also ich habe das natürlich, du weißt, wie lange ich mich mit unserem Namen, wie lange ich da eine Nacht wach gelegen habe und 83 Geschichten mir überlegen, vielleicht du bist ja so und passt das, nee. Mhm. Mit meinem war ich da natürlich ähnlich obsessiv und kopflastig. Ich war großer Marilyn Manson-Fan damals und die Urbesetzung der Band, die Urbesetzung der Band hatte jeweils den Vornamen eines Serienmörders und den Nachnamen eines einer Pop-Ikone, nee, andersrum, Vornamen einer Pop-Ikone, Nachnamen eines Serienmörders. Mhm. Madonna Wayne Gacy, Marilyn Manson, Daisy Berkowitz, so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich auch. Und ich hatte irgendwo gelesen, dass Menschen, die eine B-Alliteration, also Backstreet Boys, Brigitte Bardot, zwei Bs nacheinander, dass die in der Popkultur am erfolgreichsten sind. Das ist natürlich Gott, total Banane, also lustig. Dummer Fake-Journalismus.
Wie alt warst du, als du dich damit auseinandergesetzt hast?
19 oder so.
Okay, da wusstest du schon, du hattest gelesen, die B-Alliteration darf es sein.
Muss es sein.
Mhm.
Und dann habe ich mir noch gedacht, okay, also ich finde die Marilyn Manson-Idee gut, aber ich hätte es gerne artifizieller. Ich hätte gerne eine Pop-Ikone, die nie gelebt hat und einen Serienmörder, die nie gelebt haben. Mhm. Und bin dann bei Barbie Bates gelandet. Bates von Norman Bates aus Psycho und Barbie, kennen wir, die Puppe. Und dann hatte ich noch eine Clubkid-Persona. Also ich bin dann eine Weile mit Barbie Bates gelaufen, so, das war dann eine Weile mein Name. Und ich hatte noch eine Clubkid-Persona.
Was ist eine Clubkid-Persona?
Clubkid ist ja ein eigenes Untergenre von Drag quasi, war eine Bewegung in den späten 80ern und den 90ern in LA, die Leute, in New York, Entschuldigung, die Leute, die Party Monster gesehen haben, kennen das, ne? Das ist Michael Alec gewesen, der war so der Kopf der Club Kids quasi. Der hat dann seinen Dealer umgebracht, Angel, gibt's den ganzen Film drüber. Und das war so eine eigene Bewegung. Die haben nicht viel mehr Impersonation gemacht, sondern mehr so, die sind halt ausgegangen, waren sehr doof und sehr bunt angezogen und haben so,
also so das
Genderfuck
heißt,
quasi
gemacht. Ja, weil ich habe das, also immer wenn ich das höre, und das war ja auch bei Drag Race Germany zum Beispiel, Diane war ein Teil davon.
Also die war auch ein Downtown Girl und hatte mit, also war auch im Limelight. Und
genau, so, weil das Ding ist einfach so, ich tue immer so, als würde ich das dann wissen.
Ja.
Also mit diesem Selbstverständnis, deshalb ist auch so, auch wenn FreundInnen oder so sagen, hier bei irgendwelchen Outfits oder so, oh guck mal, voll Clubkit, oder das war ja schon auch dann bei Drag Race Germany bei ein paar Outfits oder ich glaube gerade Metamarket oder so.
Also es gab auch Drag Race US Challenges, wo die auch einfach einen Clubkit-Look machen
mussten. Okay, 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 weil es ist so ein Genre für sich, wo man gerne mal einen Deep Dive
kann. Die Staffel mit Alexis Michelle, war das eine All-Stars-Staffel? Ich glaube, es war eine All-Stars-Staffel. Da, oder war das ihre eigene? Da haben sie auch einen ganzen Clubkit-Runway gehabt als Challenge. Ja. Also Lee Bowery zum Beispiel ist im weitesten Sinne auch ein Clubkit gewesen, obwohl der natürlich sehr
sagt man auch schon gerade gar nichts.
Wir machen
Mausaufgaben
machen wir.
Vielleicht tatsächlich einmal.
Ja. So anyway, ich hatte
also Clubkit ist nochmal anders.
Es ist nicht Female Impersonation, sondern es ist einfach Genderfuck. Du spielst mit Kostümen, du spielst mit Ideen, du spielst auch mit Shock Value.
Du kannst jede Nacht wer anders sein.
Genau, quasi. Du spielst mit Shock Value auch. Ne? Also ich habe damals viel mit Blut gemacht. Und da gab es in Berlin tatsächlich auch ein kleines Movement. Sascha und Lulu hießen die hatten auch eine eigene Single, die hatten eine eigene Agentur, die haben auch so Clubkids vertreten und da war ich auch so ein bisschen, habe ich versucht, da so mit reinzukommen, die fanden mich aber, glaube ich, nicht cool genug. Auf jeden Fall hieß meine Clubkid-Persona Brandon Breakout, auch BR-Alliteration sogar. Und irgendwann mal habe ich auf einer Party gearbeitet und da hat mich jemand in der Presse, hat meine beiden Namen bastardisiert aus Versehen. Also er hat Barbie Breakout dann geschrieben, anstatt Barbie Bates.
Ja.
Oder Brandon Breakout, weil er sich, glaube ich, auch nicht sicher war, wie erscheine ich. Arbeite ich in Drag, arbeite ich als Clubkid, who knows. Ja. Und dann war Barbie Breakout geworden und ich habe das gelesen und dachte,
wie lustig ist das denn?
Och, Mensch.
Naja, wenn es die Presse schon, achso.
Dann, ich finde, das liest sich ganz gut. I'm gonna keep the name. Und so ist der entstanden. Ja, seitdem heiße ich Barbie Breakout. Ich habe mal in einem Interview mit irgendeinem amerikanischen Medium, mit irgendeinem US-Medium, habe ich mal versucht, da was Tieferes rauszumachen. Habe gesagt, ja, es geht um die Barbie, die ausbrechen muss. Mhm. Und es geht auch, ich habe ja ganz viele Aknenarben und Breakout ist ja auch ein Pickelausbruch im Englischen. Und es ist so ein Self-Own, Self-Claim. Mhm. Ich habe es selbst ermächtigend, habe ich mich mit meinen Aknenarben auseinandergesetzt. It's a load of bullshit. Ja, es ist einfach ein Pressefehler gewesen, der Ente. Und ich habe es einfach genommen and I ran with it.
Oh Gott, ist das so lustig, Barbie. Eine Ente, vor allen Dingen ist es eine Ente und das ist einfach so, nee, also stand jetzt in der Zeitung, stand das jetzt so drin, dann bin ich das jetzt.
Du weißt, wie das ist, wenn es in der Zeitung steht, ist es wahr.
Dann hat es wahr zu sein. Aber weißt du, welcher Journalist das irgendwie war, wem du das zu verdanken hast? Und es sind auch Credits, die werden jetzt nie wieder vergeben.
Nein.
Also die eine Person, die sich vielleicht denkt, pff, ist mir doch egal, wie nenne ich sie, ich nenne sie Barbie Breakout. Ja. Aber ganz, ganz kurz, und dann was bist du?
Du, aber ich meine, das kann ja wirklich sein, dass das ein Fehler ist. Ne? Da stehen zwei Namen, die fangen beide mit Doppel-B an und dann hast du den einen,
ist eine
hast
du reingeschrieben, halt einfach so ganz normal.
Mal, wie ist der Nachname? Ach so, Breakout. Ja, damals kannte mich ja kein Schwein, also es passiert schon mal.
Ja.
And I'm kind of grateful. Ja. Also Barbie Bates bis jetzt müsste ich auch nicht mal heißen.
Ja.
Ich finde Breakout besser.
Ja. Aber wie ist daraus dann gewachsen, dass du so eine Glam Queen geworden bist? Also weil du hattest ja zuerst deine Club-Kid-Zeit quasi, wo du ja schon sagst, du warst sehr edgy, aber bist dann ja genau in das Gegenteil. Du bist dann zu Diva geworden.
Hab mich verkauft. Ja.
Tja.
Also ich war ja sehr goth-affin und sehr Club-Kid-affin und sehr very edgy und so, das stimmt. Und Alternative, sagt man, glaube ich, heute. Und das kam so ein bisschen mit einer Trennung. Ich hatte die, aus heutiger Sicht, wahrscheinlich wirklich die Liebe meines Lebens getroffen und war sehr, 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 sehr verliebt. Gleichzeitig habe ich überhaupt nicht den Mann gesehen, mit dem ich da zusammen war, sondern war so in die Idee von ihm so sehr verliebt und habe mich da so reingesteigert. Und als das
mystisch, in die Binsen gegangen, sagst, aber ja,
bitte?
Mystisch, wie du das gerade so kurz anreißt, aber ich weiß noch nicht, siehst du, und da kennen wir uns noch nicht gut genug, dass ich jetzt noch nicht weiß, kann ich bohren?
Kannst bohren,
darf ich da schon einmal, aber dann landen wir irgendwann nochmal.
Ja.
Darfst du dich dann aber nicht beschweren?
Nein.
Dass ich dann hier nochmal ganz kurz da irgendwie ansetze.
Nein, ich habe ja auch ein Buch über ihn geschrieben.
Ja. Dann lese ich das Buch, dann frage ich nicht mehr. Ja,
ist okay. Nein, das gibt's ja nicht zu kaufen, musst du Hörbuch hören, so, aber das ist umsonst, kannst du hören. Back to the story.
Ja.
Ich hatte Genau, und dann gab es diese Trennung. Und ich habe mich, also ich hatte da schon zwei oder eine Freundin hier in Berlin, auch eine Drag Queen Babs. Das war meine allerbeste Freundin damals. Wir haben jede freie Minute quasi zusammen verbracht.
Okay, welches Alter sprechen wir gerade? Ich will nur für meine Timeline.
Also, wie alt war ich da? I'm not sure. Das war 2003, 2004. Okay. Mhm. Also war ich.
2 Jahre bevor ich hier nach Berlin gekommen bin.
Ja, also war ich 25? Mhm. Ja, 78 geboren. Ja, müsste hinkommen, ne? Sowas. I'm very good at math. So um die Zeit. Und Babs war halt super glamourös. Also auch nicht auf so eine cheesy American Art, sondern eher auf so eine burlesque Art. Und das hat super gut. Sie hatte auch sowas ganz Unterkühltes und so eine große Nase und so eine, also ne, es war very, very sophisticated, hatte ich immer das Gefühl. Und ich kam mir immer so ein bisschen prollig blöd vor. Und das habe ich so eine, also ich fand das immer faszinierend, weil die halt einfach einen ganz anderen Approach zu Drag auch hatte als ich. Bei mir ging es halt auch immer eher auch so ein bisschen um Schocken und klar auch um Glamour. Aber ich habe mir es quasi nicht erlaubt, auch so schnurgerade Beauty zu machen und Glamour zu verfolgen quasi mit meinem
Erlaubt
Drag.
Nicht, weil?
Weil ich das zu einfach fand, zu platt, zu einfach. Ich dachte, es muss herausfordernd sein, es muss challenging sein, die Leute müssen nachdenken, wenn sie mich angucken.
Wow-Effekt jedes Mal.
Ja, es muss irgendwie einfach, es muss mehr sein als nur look at me, I'm pretty. So, das fand ich zu einfach. Und dann hat aber damals, als der Mann dann mit mir Schluss gemacht hat, bin ich in so ein Riesenloch gefallen und habe mich halt hundertprozentig in mein Drag gestürzt. So, das war dann, ich wollte halt nicht ich sein. Und da habe ich Drag zum ersten Mal auch benutzt als so eine Kunstfigur quasi, in die ich mich so flüchten konnte, weil ich habe mich nicht ertragen, ich habe meinen Schmerz nicht ertragen und habe dann irgendwie gedacht, wenn ich Barbie bin die ganze Zeit und mich darauf fixiere, das so perfekt wie möglich zu machen, dann ist es ein Weg daraus.
Also ich sag mal so, diesen Schmerz gerade, ich fühle ihn, aber ich finde es irgendwie schön.
Ja.
Und natürlich weiß ich auch, Barbie, das ist falsch. Du musst dich mit dem Schmerz auseinandersetzen, keine Ahnung was. Aber dadurch ist dann ja quasi tatsächlich was gewachsen.
Ja, ich habe dann das einfach versucht so zu perfektionieren, soweit es ging. Ich habe war die erste Drag Queen in Berlin mit einer echter Perücke und einer Lace. Ja. Das gab es ja so nicht. Ne?
Die haben geschaut, die Leute, die haben ja geredet.
Literally, das war ein Thema überall. Und das war halt dann, also ich habe versucht, das so perfekt zu machen, wie es ging. Und das kam halt dann auch massiv an. Also ich hatte dann innerhalb von, weiß gar nicht, 2-3 Monaten hatte ich dann plötzlich eine Kolumne und war Resident im GMF und hatte dies und hatte das. Und können wir dich für den Job buchen und können wir dich da dazu holen? Also es ist so richtig eingeschlagen. Das war anscheinend der richtige Look zur richtigen Zeit.
Obwohl du den Schmerz in dir hattest.
Nee, ich hab so viel gefeiert. Also der Schmerz war massiv, of course. Und ich
also um Gottes Willen, ich will den auch gar nicht schmälern gerade dadurch. Nein. So ich glaube, jeder weiß, wie sich das so anfühlt, wenn irgendwas ist. Aber es ist gerade ja trotzdem irgendwie so dieses, in meinem Kopf ist gerade wirklich so ein, du bist zu Hause und weinst und dann setzt du dich aber hin und machst so ein bisschen solche Christina Aguilera, you're beautiful, dann wird alles irgendwie draufgesetzt, dann ziehst du los und unterhältst die Menschen, obwohl ich mir natürlich vorstellen kann, dass da geballert worden ist wie die Sau. Was auch nochmal ein Thema irgendwann, glaube ich, für sich ist, worüber wir einmal irgendwie hier nochmal kurz sprechen, weil wir das irgendwie, ich habe das Gefühl, manchmal wird das hier in einem zu dollen Selbstverständnis angesprochen, aber nun gut, also du warst unterwegs, hast du Leuten gesagt, das ist übrigens echt, dann wurde gesagt, wirklich? Irgendwer hat gesagt, nee, zieh mal eine raus, die zünden wir an, weißt du, so wie man das manchmal bei Pelz oder sonst irgendwas macht.
Man konnte sehen, dass das echt war.
So ist, ja genau. Oder du hast es selbst schon gemacht.
Wir hatten ja, Schatzi, es gab ja keine Plastik-Lace-Fronts. Es gab ja keine Lace-Fronts damals. Die einzigen Lace-Fronts, die du kaufen konntest, waren Human-Hair-Lace-Fronts. Die mussten aber gemacht werden. Die waren halt scheiße teuer. Ich habe für die damals, glaube ich, 800 Euro bezahlt für das Ding. Und Kunsthaar-Lace-Fronts gab es noch gar nicht. Die hast mal in Amerika bekommen, dann waren die aber für schwarze Frauen gemacht und der Tüll war halt dunkel, damit er halt zu schwarzer Haut passt, zu dunkler Haut passt. Hier drüben hast du die gar nicht kaufen können. Also das kam erst, möchte sagen 2008 oder 2009, dass dann mal so eine Welle kam von, oh, wir können übrigens auch synthetisches Haar in Lacefronts packen. Aber ja, damals war das ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Wir hatten alle Hardfronts, wir hatten alle diese Hardfront-Wigs, die so ohne Übergang, die aussehen wie so ein Deckel.
Naja, gut, die man sich dann selbst komisch stylen musste oder was.
Ja.
So, weil das waren dann die
Die hast du gar nicht Perücken, gestylt, hast du ausgekämmt und aufgesetzt. So.
Okay, aber nur ganz kurz für mich, wenn du sagst Lace-Fronts.
Ja, Lace-Front. Eine Lace-Front-Perücke ist das, was du hier siehst.
Das sind dann eigentlich Sachen, die dann irgendwie, keine Ahnung, meine Oma Elke, wenn sie jetzt schlechtes Haar hätte, was dann so eine alte Dame sich so für eine Dutte aufsetzt,
also,
oder was meinst du damit?
Die Alt-Damen-Dutten sind ja eigentlich eher auch so frisiert, dass man keinen Tüll sieht. Genau. Ne? Die sind ja meistens noch so in die Stirn reingewellt.
Viel Volumen hier und da.
Genau, aber dass man halt gar nicht die Kante sieht. Aber also zum Beispiel aus dem Gesicht frisiertes Haar ging früher nicht, weil du halt diese Hardfronts nur hattest, wo halt es gab keinen Übergang mit einem leichten Tüll, wo dann die Haare quasi in den Tüll reingeknüpft werden, damit das Auge die Illusion erleben kann von, ach, da ist tatsächlich, das wächst aus ihrem Kopf, sondern es gab halt
das die Dutten,
die halt von jetzt auf gleich boom,
ja,
mit sehr viel Haar,
ja,
waren. Und das sah natürlich, also wenn du es aus dem Gesicht frisiert hast, sah es halt aus wie ein aufgesetztes Hütchen, wie, ja, so ein Playmobil.
Aber wo, woher? Also online dann einfach damals schon, oder, nee,
es
was?
Gab Wig-Shops sogar.
Ja.
Wir hatten Faster Pussycat hieß der, gab in Berlin, die hatten 2 Filialen.
Mhm.
Da sind wir halt alle hingegangen und haben da die Dutten gekauft.
Okay, und alle wussten, oh nein, guck mal, oh, sie hat die selber,
ja,
auch wie ich heute.
Ja, ja,
oh mein,
ja,
Gott,
ja,
so, oder?
Ja, ja,
ach,
ja,
guck mal,
ja,
sie hat die genommen, die, naja, war ja auch im Angebot,
ja,
gerade,
ja,
oder
sonst irgendwas. Also wenn du mal gereist bist und es gab, bist irgendwo hin, wo es einen guten Perückenladen gab, ja, also Amerika war natürlich immer das Ziel, mhm, weil die hatten halt schon Drag Queens, die, mhm, Geld verdient haben. Da konntest du da mal was Schickes holen, mhm, aber ganz oft, also wie oft ich in irgendwelchen Ellen Will-Läden, in irgendwelchen so, wir eben, wir sind hier für die armen Frauen, die, ja, durch die Chemotherapie die Haare verlieren, ja, für die bieten wir so Zweitfrisuren an, mhm, Zweitfrisuren Studio Brigitte oder so, ist man halt dann hingegangen, ja, und hat die Dinger anprobiert und war halt immer so, mm,
ja. Aber wie war das dann, wenn du da hingegangen bist, oder war das den Leuten dann schon klar, dass Drag Queens auch die Kundschaft sind?
Also ich glaube, denen war das auch klar.
Oder war denen das egal, oder war denen das,
ich glaube,
egal?
Viele waren da offen, ja, aber ich habe mich ja zu der Zeit noch sehr geschämt dafür, ja, dass ich das mache, mhm, und, ne, wollte da jetzt als Mann dahin gehen, Gott, und dann aber irgendwie das, ja, den Dutten kaufen, war, mhm, für mich schon auch irgendwie immer ein Brainfart. Also, mhm, es war anstrengend und,
ja. Du musstest dann ja quasi abgeklärt wirken und sagen, ja, die nehme ich.
Ja,
die,
ich bin Maskenbildner, ich brauche das für einen Job.
Genau so.
Zeigen Sie mal die, ich setze, mhm, die mal kurz auf, einfach um zu gucken, wie lang die ist. So Sachen habe ich gemacht.
Ja.
I'm not proud of it, aber ja, definitely did.
Krass,
ja,
krass, krass, krass.
Also, okay. Hast du jemals Drag gemacht?
Ich habe nie Drag gemacht.
Warum
nie?
Nicht?
Wieso? Also es hat sich ja einfach nie angeboten. Also ich muss immer dran denken, dass meine Schwester mich damals mit ihrem ersten Schminkkoffer, den sie hatten, den meine Oma den geschenkt hat, quasi, den man so aufgeklappt hat, und,
ja,
da waren da 15 Etagen drin quasi gefühlt. Damit haben sie mich mal geschminkt wie eine Lehrerin,
okay,
da beim Bein der Schule.
Wie schminkt Lehrerin?
Nein, also wie die als Lehrerin,
also
wir hatten eine Lehrerin, genau, und da war ich halt Frau Dingenskirchens da, und wir haben uns halt darüber lustig gemacht. Ich habe mir komische Clips-Ohrringe irgendwie reingemacht und fand das irgendwie lustig. Und ich habe das einmal gemacht, das hat alles nichts mit Drag zu tun. Ich habe mich einmal richtig doll schminken lassen, das war noch im Matrix.
Mhm.
Kennt der eine oder andere vielleicht aus der Serie Berlin Tag und Nacht. richtig prolliger Schuppen.
Ja.
Und da war die Gossip Girl Party, da ist Gossip Girl gerade, mhm, gelauncht, und da bin ich hin mit Freundinnen von mir, und da gab es eben auch so Make-up-Chairs, wo dann so war, und da habe ich gesagt, hier, ich möchte viel Glitzer am Auge und keine Ahnung was und einen ordentlichen Lidstrich, und ich war so lustig. Also ich sah sensationell aus. Ich glaube, wäre dazu dann noch eine Wig gekommen, hätte ich toll ausgesehen. Aber ansonsten ist es ja bei mir wirklich so, dass ich super oft einfach denke, was ist eigentlich mein Ding mit Drag? Weil ich das am Anfang, glaube ich, ich will nicht sagen, nicht verstanden habe.
Mhm.
Ich aber irgendwann halt auch so Scheiße gelabert habe, Barbie, einfach die ganze Zeit. Ich war so, ja, aber dann halt so, na, Lip-Syncs sind's ja auch nicht so, also das können die in Deutschland ja gar nicht, das können die in Amerika. Ich kannte keine amerikanische Queen.
Mhm.
Also, weißt du, ich hatte keine Ahnung. Überhaupt, mhm, von gar nichts. Aber um irgendwie da so drin zu sein, oder als dann auf einmal, dann gab's, glaube ich, mit Pansy New Yorker Queens,
mhm,
hier. Also, naja, aber jetzt sind ja New Yorker Queens. Also, es ist nochmal so, ich habe gelabert, ohne, mhm, dass ich Ahnung hatte.
Mhm.
Ohne, dass ich irgendwie mal irgendwas geguckt habe. Deshalb finde ich das ja auch so absurd, dass ich mich so viel mehr gesehen gefühlt habe, als ich Drag Race geguckt habe.
Ja.
Als ich damit angefangen habe. Und dann irgendwann tatsächlich ja so war, und also ich habe Drag Race angefangen, vielleicht auch Zeitnot für euch, wenn ihr denkt, ich habe es noch nie gesehen. Mit der ersten Staffel macht es nicht, also da verpasst ihr wirklich gar nichts. Ja, aber nur, nein, zum Einstieg, weil,
ja,
du guckst das und denkst dir, what the fuck, was ist,
ja,
das hier?
Ich
das
würde einsteigen so, bei Staffel 3 oder 4.
So nämlich, und ich bin bei, ja, Staffel 3 eingestiegen, und das ist genau das Richtige,
ja,
genauso wie du sagst, 3 oder 4, und dann mit All-Stars 2.
Ja.
So, und bei All-Stars 1 könnt ihr dann irgendwann gucken, wenn ihr drin seid. All-Stars
1 muss man
aber
wirklich
nur,
nicht geschaut haben.
Aber nur, um irgendwie reinzukommen,
ja,
hat es mir total geholfen zu sagen Staffel 3 oder 4,
ja,
weil da sind dann schon so ein paar Namen, die einem irgendwie weiterhelfen. Ich habe
ja, also, und ich glaube 5 oder 6 war dann die Staffel, wo man fast jede heute noch kennt, ne?
Mhm.
Fast jede von denen hat heute, und ich glaube, es ist 5 oder 6 Fast jede von denen hat heute noch eine fette Karriere. Aber ich glaube, 3, 4 und 5 sind so die Staffeln, wo sich halt auch, wo die Streits so wahnsinnig entertaining auch noch sind. Also die Untucked ist ja das Extra-Format dazu, was quasi gefilmt wird, während die
am
Tag der Eliminierung.
Das habe ich dann nicht geguckt. Obwohl,
du
ich
musst
mal,
Untucked
ja,
gucken.
Ja, ich habe mal einen gedatet, der
also
mir
also bei
gesagt
den alten
hat,
Staffeln.
Der richtig sauer war, dass ich Untucked nicht gucke. Und dann weißt du, sorry, ich hole das gerade alles auf. Wenn ich jetzt noch jedes Mal dazu noch
Baby,
die Extra-Folgen aus dem Backstage gucke.
Ich zeig dir, wie genau man das gucken muss. Du musst quasi, du schaust die normale Folge und machst Pause
ja,
bei dem Moment.
Dann gucke ich Untucked. I know, ich habe das dann probiert mit dem.
Okay.
Aber da war es dann wirklich so, nee, das mit zu viel. Also, und bevor jetzt irgendwelche Nachrichten reinkommen mit, wo kann ich das gucken? Es gibt einen extra Streaming-Service dafür, der heißt World
WoW Presents
of
Plus. WoW Presents Plus, genau, ja, ist ein Abo, ist, ich glaube 5, 6 Euro im Monat,
ja,
vielleicht sind es
und damit habt ihr alles aus diesem Universum, ja. Könnt auch Drag Race Germany gucken,
yes.
Wo Barbie mit dabei ist. Und das,
ich bin da ein bisschen mit dabei.
So, und es lohnt sich also doch
ja.
Auch nur komplett, ja. Komplett. Aber Barbie, ich will nochmal ganz kurz zurück.
Ja.
So, du warst dann, also du hattest
Nee, wir sind noch nicht fertig. Hm? Das heißt, würdest du dich mal in Drag packen wollen oder ist das was, wo du Bauchschmerzen hast und sagst,
Ich habe da gar keine Bauchschmerzen. Das Einzige, was ich nicht sein möchte, ist eigentlich eine Bart-Queen. Das ist das Einzige, was ich habe. Aber würde ich jetzt den Bart abmachen? Na, und Brille ist auch noch schwierig. Bei mir darauf habe ich auch keine Lust.
Kontaktlinsen geht
ja, nicht? Ja, doch, doch. Also ich glaube dafür, da, also ich habe Kontaktlinsen, weil wie gesagt, ich drehe ja auch manchmal Filme, Serien, weißt du.
Die Schauspielerin.
Letztes Jahr einmal, dafür habe ich mir Kontaktlinsen geholt. Und das war dann wirklich mein Journey. So,
ja.
Das war wirklich so, ich konnte mir diese Linsen nicht ins, ich konnte mir nicht selbst ins Auge fassen. Klar. Dachte ich, ich kann das alles. Aber das Problem ist, dass Linsen bei mir sofort trocken werden. So, also meine Augen sind wirklich so, Simon, nach 37 Jahren oder jetzt 38 Jahren, musst du jetzt nicht noch mit so einer Scheiße hier irgendwie anfangen. Aber du, im Zweifel würde ich es blind machen. Aber auch nur, um einmal zu sehen, ob das meine Begehrlichkeit dann vielleicht auch steigern würde, weißt du? Dann würde ich aber am nächsten Morgen
Begehrlichkeit
halt
bei wem?
Bei Typen dann nochmal. Da würde ich auch mal schauen, wie kommt das denn jetzt eigentlich an?
Also wie schon gesagt, bei den Gays nicht so wahnsinnig. Wenn du jetzt auf die Hittenjagd machen willst, dann sure.
Ey, aber das ist doch auch einfach so schlimm, wenn ich nämlich auch daran zurückdenke, mit was für vermeintlich heterosexuellen Typen ich mal irgendwann was hatte oder so, ne? Wie das auch gesehen wird als eine Errungenschaft. Das ist das Traurigste der Welt. Also unglücklicher geht's ja eigentlich nicht.
Ja.
Also
ja.
Es ist schon so, also ja, für den Moment, wenn man einfach so sagt, aha, ich beweise mir jetzt selbst irgendwie was und da wäre ich, glaube ich, wieder an diesem Punkt mit dem, die Typen, die mich damals gedisst haben, heute finden sie mich toll und wollen irgendwie mit mir rummachen, aber nur nachts, tagsüber würden sie nicht zu mir stehen. Weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt irgendwie meine große Erkenntnis wäre. Ich verstehe trotzdem, warum man kurz dieses Bedürfnis hat, das vielleicht mal es wissen zu wollen. Aber aus dem Alter bin ich jetzt raus.
Ja.
Darauf
also,
habe ich keine Lust mehr.
Gerade ein bisschen gezuckt, weil natürlich ist es, wenn du ne, einen gewissen Anteil Weiblichkeit in dir hast und den halt dann begehrt fühlst zum ersten Mal richtig, ist es natürlich so wahnsinnig, also es ist trotzdem traurig, weil it's not gonna happen, really. Aber es ist nicht dieses einfach nur, yes, ich habe eine Hete geknackt. Also das ist es ja nun nicht.
Ja, ja, eben, ja.
Sondern es ist ja, hat ja noch eine andere Ebene.
Nein, das hat ganz viele Ebenen. Also ich glaube, es hat nicht die Ebene, also dieses Wort Hetenknacken ist ja auch schon schlimm, weil ich glaube schon, dass dahinter mehr steckt. So. Also alleine aus den Erfahrungen, die ich irgendwie hatte, so am Ende ja doch ein, oh mein Gott, vielleicht werde ich ja doch geliebt. Also von denen, die mich nie geliebt haben oder die mir auch in erster Linie gesagt haben, dass ich falsch bin. So und keine Ahnung, also ich glaube, da gibt es safe bestimmt noch ein paar mehr Facetten hinter, aber nenn mir eine Person, die damit jemals glücklich war, also oder geworden ist, bis... Ach so, kennst du mehrere? Na gut, okay.
Nein,
siehst du, nein,
gedacht,
ist okay. Also, Barbie, dann ist okay.
Meine Momente mit den Hitten waren eigentlich immer glücklich.
Aber ja, halt aber
natürlich
ich meine ja auch so
Dauer.
mit der Erwartung, was willst du da raus? Oder soll es eine Nacht sein oder kleiner Fliegen für eine kurze Zeit oder sonst irgendwas? Nun gut, Barbie, wir sprechen uns
Simon?
Hier nächste Woche wieder.
Ja.
Und für euch gilt wie immer, folgt uns bitte, bewertet uns, teilt uns,
liken,
sorgt
teilen,
eine
kommentieren, genau.
TikTok, Instagram, all das ist da und wartet nur auf euch, dass ihr auch dort auf Folgen klickt. Es wird uns doch nur freuen.
Yes.
Empfehlt uns weiter. Wie gesagt, Barbie hat schon gesagt, droht damit.
Genau, Freundschaften zu beenden, Beziehungen zu beenden, zu kündigen beim Job, wenn die Leute nicht die Doppelmaushälfte hören wollen.
Das ist wirklich gut, ja.
Ja, also.
Ja.
Ich meine, wenn ihr Allies sein wollt, ne?
Ja. Ja, das ist das, was Barbie sagt. Prove it. Also, you don't wanna walk in her shoes.
Ja.
Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.